Sie hören den Hörgang MedUni Graz, den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Guten Tag, willkommen zu unserem Hörgang, zu unserem Medizin-Podcast anlässlich des Welt-MS-Tages. Jetzt am 30. Mai, da tauchen wir tief ein in die neuen wissenschaftlichen Fortschritte rund um die Multiple Sklerose. Das ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Keine seltene Erscheinung. In Österreich ist das Leben von rund 13.500 Menschen davon geprägt. Das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in etwa die Größe von Eisenstadt. Also keine Kleinigkeit. Mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Michael Khalil von der Medizinischen Universität Graz, ein Experte auf dem Gebiet der Neurologie und der MS-Forschung. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Khalil, eine österreichische Studie plädiert eindringlich für eine frühe und intensive Behandlung bei multipler Sklerose. Würden Sie das als einen echten Paradigmenwechsel, als einen echten Fortschritt in der Therapie bezeichnen?
Also es ist schon so, dass überlegt wird, ob man quasi in einem Stufenschema bei den niedrigeren effektiven Therapien beginnen soll und je nach Krankheitsaktivität dann die Möglichkeit hat zu eskalieren auf die Medikamente, die wir derzeit zur Verfügung haben, die eine größere Effektivität zeigen und die Erkrankungsvorgänge unterdrücken können. Balancieren muss man diesen Zugang auch immer der größeren Effektivität auch gegenüber mögliche Nebenwirkungen, und es muss immer auch mit den Patientinnen und Patienten diskutiert werden. Es gibt aber auch eben neue Bestrebungen, dass man relativ früh im Krankheitsverlauf oder sogar auch zu Beginn schon mit höher effektiveren Therapien beginnt, um in frühen Krankheitsphasen die Entzündungsaktivität, die ja dem Ganzen zugrunde liegt, so gut wie möglich zu unterdrücken. Und da gibt es einige Studien, auch aus Österreich, aber auch aus Schweden, die zeigen, dass hier langfristige Effekte vorhanden sind. Ob man jetzt alle Patienten auf hocheffektive Therapien zu Beginn einstellt oder nicht, das bleibt natürlich offen und würde ich auch jetzt nicht hier so sagen wollen. Was aber damit einhergeht, wenn wir Therapien verwenden, ist, dass wir den Therapieerfolg auch besser messen müssen. Das heißt, diese sogenannten Outcome-Parameter, an denen wir festmachen, ob eine Therapie greift oder nicht, diese müssen auch verbessert werden. Und wir brauchen auch in Zukunft vermehrt Marker, zum Beispiel im Blut oder in der Hirnflüssigkeit oder mittels Magnetresonanztomographie, an denen wir vorhersagen können, ob ein etwas aggressiverer Krankheitsverlauf oder ein gutartigerer Krankheitsverlauf zu erwarten ist. Und da gibt es zwar einige Hinweise und einige Parameter, aber es gibt keine harten Biomarker, an denen wir die Patientinnen und Patienten eindeutig nach vorhersagbarer Krankheitsaktivität klassifizieren können.
Diese Hit-Hard-and-Early-Strategie, die ist ja noch nicht allzu alt. Warum war man da früher zurückhaltender bei der sofortigen Gabe starker Medikamente?
Man muss ganz klar sagen, dass wir ja noch nicht seit allzu langer Zeit einige unterschiedliche Therapieformen zur Verfügung haben. Das heißt, in den letzten Jahren, also 10, 15 Jahren, sind doch viele neue Therapien auf den Markt gekommen, sodass man mittlerweile wählen kann, welche Therapien man mit welchen Therapien man Patienten und Patienten behandelt. Das ist natürlich auch nicht immer leicht zu entscheiden, hängt davon ab, über wie die Medikamente verabreicht werden, in welcher Frequenz sie verabreicht werden und vom Nebenwirkungsprofil. Und das zeigt uns, dass wir eben die Patienten besser einteilen müssen. Jetzt mittlerweile haben wir zum Beispiel die sogenannten B-Zell-depletierenden Therapien, die sehr gut wirken und am stärksten sind. Und die werden zunehmend auch zu Beginn eingesetzt. Die waren ja früher auch nicht so verfügbar. Das heißt, dieser Paradigmenwechsel geht damit einher, dass einfach mehr Therapien zur Verfügung stehen, die auch, muss man sagen, auch gut verträglich sind. Und dadurch kommt auch dieser Paradigmenwechsel zustande. Die nächste Frage ist, wie lange soll man dann hocheffektiv therapieren? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und da geht es wieder darum, diese Messparameter, an denen wir Krankheitsaktivität oder Krankheitsprogression abschätzen wollen, diese müssen verbessert werden, um eine maßgeschneiderte Therapie der Patientinnen und Patienten mit MS zukommen zu lassen.
Neben der klassischen Pharmakotherapie, die wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es auch Hinweise auf Einflussfaktoren der Umwelt, des Lebensstils. Das kennt man von Demenzerkrankungen. Ein Beispiel dafür ist die Ernährung. Jetzt hat eine Langzeitstudie aus Schweden gezeigt, dass häufiger Fischkonsum das Fortschreiten der multiplen Sklerose verlangsamen kann. Und das nicht primär wegen der Omega-3-Fettsäuren, wie man gemeinhin annimmt. Was halten Sie von diesen Ergebnissen?
Ich glaube, das sind ganz wichtige Studien und diese belegen an und für sich das, was man eh schon länger kennt oder auch vermutet. Und es ist ja generell zu sagen, dass eine gesunde Ernährung, aber auch also diese modifizierbaren Lifestyle-Faktoren, die haben natürlich einen Einfluss auf das generelle, auf die Gesundheit, aber auch auf, wenn eine Erkrankung besteht, auf den Krankheitsverlauf. Natürlich muss man das auch durch Studien belegen und das wird auch immer mehr gemacht. Und diese Studie, die Sie genannt haben, auch aus Schweden, die hat jetzt anhand einer Registerauswertung zeigen können, dass eben Fischkonsum mit einem besseren Krankheitsverlauf assoziiert ist. Ob man das jetzt extrapolieren kann auf alle Patientinnen und Patienten mit MS, wahrscheinlich nicht, aber zumindest zeigt uns das, dass man in diese Richtung weiter forschen muss, und um dann vielleicht in Zukunft dementsprechende Empfehlungen abgeben zu können.
Welche Rolle spielt die Ernährung im MS-Management aus ärztlicher Sicht generell, und gibt es noch weitere Lebensstilfaktoren, die aus Ihrer Sicht empfehlenswert sind?
Es gibt natürlich weitere Risikofaktoren. Da muss man unterscheiden von den Risikofaktoren, die mit einem höheren Risiko verbunden sind, die Erkrankung zu entwickeln. Und dann Umweltfaktoren, die, wenn die Erkrankung diagnostiziert sind, auch Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben. Umweltfaktoren wie zum Beispiel Virusentzündungen, Epstein-Barr-Virus, da gibt es auch neue Erkenntnisse, dass das doch eine größere Rolle zu spielen scheint. Aber dann gibt es noch andere Faktoren, die man im Lebensstil auch beeinflussen kann, wie zum Beispiel Rauchen, Übergewicht oder verminderte körperliche Aktivität, die sich negativ auf den Krankheitsverlauf auswirken. Das heißt also, dass im Management der Patientinnen und Patienten mit Multiple Sklerose abseits der Pharmakotherapie auch in der Beratung diese Aspekte mit berücksichtigt werden sollen. Was die Ernährung betrifft, ist es natürlich so, dass man generell allen Personen eine gesunde Ernährung empfiehlt. Und ich glaube, man muss auch da die richtige Balance finden. Es geht nicht darum zu sagen, jetzt habe ich Multiple Sklerose, das darf ich essen, das darf ich nicht essen. Ich glaube, wenn man sich an eine generelle gesunde Ernährung hält, dann ist es ein weiterer Baustein, der den Krankheitsverlauf gut beeinflussen kann. Auch da gibt es aber auch die Notwendigkeit weiterer Studien.
Vielen Dank. Auch auf medikamentöser Seite tut sich viel. Überraschend etwa, da kam kürzlich eine Studie aus der Schweiz heraus zu einem MS-Medikament, das möglicherweise Menschen mit kognitiven Einschränkungen helfen könnte beim Arbeitsgedächtnis, also bei der verbesserten Gedächtnisleistung. Wie bewerten Sie diese Ergebnisse?
Also das Medikament, das Sie ansprechen, ist Famperidin. Das wurde ein Kaliumkanalblocker. Dieses Medikament wird verwendet, um die Gehleistung bei Patientinnen mit MS zu verbessern. Diese Wirkung ist belegt. Und diese Studie, die Sie angesprochen haben, die ist insofern interessant, weil man versucht hat, durch große genetische Daten quasi neue Anwendungsmöglichkeiten von bestehenden Medikamenten zu identifizieren. Und so kam es zu dieser Studie. Und überraschenderweise konnte gezeigt werden, dass die regelmäßige Gabe von Famperidin mit einer Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses vergesellschaftet ist. Da gab es in dieser Studie auch einige Subanalysen. Es wurde zum Beispiel gezeigt, dass diejenigen, die einen schlechteren Basiswert hatten, dann mehr davon profitiert haben. Nichtsdestotrotz zeigt uns das, dass wir mit neuen Methoden der Therapiefindung oder zumindest Ansatzfindung, an welchen Ansätzen gewisse Therapien quasi funktionieren können, möglicherweise neue Indikationsstellungen von bestehenden Therapien überprüft werden oder beforscht werden können. Diese Studie, das ist natürlich ein sehr interessanter erster Hinweis, und jetzt gilt es, diese ersten Hinweise oder Ergebnisse in multizentrischen Studien zu bestätigen, um dann zu sehen, ob dieses Medikament tatsächlich auch für diese Indikationsstellung, nämlich Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses, in der Routine Verwendung finden kann. Also da, bis dorthin ist sicherlich noch ein gewisser Weg zu gehen.
Und auf einem ganz anderen Gebiet, nämlich in der Spätphase der multiplen Sklerose, gibt es ebenfalls neue Erkenntnisse. Und zwar von Ihrer Heimatuniversität in Graz kommen die. Die MedUni Graz hat nämlich vor kurzem eine Studie herausgebracht, wonach Vitamin D in der Spätphase eben der MS vielversprechende Effekte zeigen könnte. Zumindest im Tiermodell kann man das sagen. Können Sie uns darüber mehr erzählen?
Also Vitamin D wird ja generell beforscht, weil das ein Vitamin ist, das auch immunologische Effekte hat. Also in der ganzen Breite der Medizin hat Vitamin D einen gewissen Stellenwert in der Forschung, aber auch natürlich in der klinischen Routine. Bei der multiplen Sklerose gibt es dazu auch schon einige Forschungen. Wir wissen, dass wir in den progredienten Phasen der multiplen Sklerose weniger Möglichkeiten haben der Pharmakotherapie oder auch der zusätzlichen Therapien. Und diese Studie aus Graz, angeleitet von Frau Professor Hochmeister, hat im Tiermodell gezeigt, also da gibt es ein Tiermodell für progrediente multiple Sklerose, also das Tiermodell, und da konnte gezeigt werden, dass diese Vitamin D wirklich antioxidative Effekte zeigt. Und das Interessante ist, dass eben auf zellulärer Ebene hier in den beiden Gruppen, nämlich die Tiere, die das Vitamin D erhalten haben, im Vergleich zu denen ohne diese Therapie, deutlich weniger physiologische Veränderungen zu sehen waren. Das sind natürlich sehr interessante Ergebnisse. Man muss natürlich einschränkend auch sagen, dass man Ergebnisse aus dem Tiermodell nicht eins zu eins auf das humane System oder auf die Patientin umlegen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es auch ein weiterer Hinweis dafür, dass eben der Effekt von Vitamin D bei Multiple Sklerose und vielleicht auch bei progredienten Verlaufsformen näher untersucht werden soll. Es gibt ja auch eine weitere Publikation, in der gezeigt werden konnte, dass Vitamin D-Supplementation bei Multipler Sklerose auch mit einem geringeren Risiko von Krankheitsaktivität vergesellschaftet ist. Dennoch ist es so, dass man noch etwas zurückhaltend sein muss, wie man diese Studien dann in den klinischen Alltag umlegt. Ich glaube, auch da braucht es wirklich noch weitere Informationen, weitere Studien, um klare Empfehlungen für die klinische Betreuung im Alltag abgeben zu können.
Wieder allgemein gefragt, wie groß ist überhaupt die Herausforderung, wirksame Therapieansätze für die Spätphase dieser Krankheit zu finden?
Das ist insofern so schwierig, weil sich im Verlauf der multiplen Sklerose die Pathologie oder die Pathophysiologie der Erkrankung ändert. Das heißt, zu Beginn, in frühen Krankheitsphasen, haben wir eine relativ starke Entzündungsaktivität, die aus der Peripherie kommt, das heißt, die man im Blut findet. Und diese aktivierten Immunzellen können dann die Blut-Hirn-Schranke übertreten oder dann ins Zentralnervensystem eindringen und dort zu Gehirn- oder Gewebeschädigung führen. Die meisten Medikamente, die wir derzeit zur Verfügung haben, fast alle, wirken auf das Immunsystem in der Peripherie. Nun ist es so, dass im Verlauf der Erkrankung sich diese Immunreaktion zu verlagern scheint. Das heißt, diese Immunreaktion wandert immer mehr in das Zentralnervensystem. Dort bilden sich dann auch tertiäre Lymphoidgewebe aus, sodass auch hinter einer geschlossenen Blut-Hirn-Schranke fortlaufend Immunreaktionen stattfinden. Und diese Medikamente, die wir zur Verfügung haben und die in der Peripherie wirken, die kommen schlecht ins Zentralnervensystem. Und man vermutet, dass das der Grund ist oder einer der Gründe, dass diese Medikamente in der progredienten Phasen weniger wirken. Ein Hinweis dafür, dass es wirklich so ist, belegt auch belegen auch diese Subanalysen aus den Zulassungsstudien, dass Medikamente, es gibt ja wenige, die bei progredienter MS wirken oder eine Wirkung gezeigt haben, aber nicht bei allen, sondern nur bei einer Subgruppe von Patienten mit progredienter MS, die eindeutige Zeichen von Krankheitsaktivität aufwiesen, also von Entzündungsaktivität gemessen an der Magnetresonanztomographie zum Beispiel oder auch klinisch. Und wenn wir diesen Hinweis auf Entzündungsaktivität nicht haben, dann ist auch weniger oder kein Effekt zu erwarten. Und das macht es relativ schwierig, auch neue Therapien für die progrediente MS zu entwickeln.
Der Grund, warum wir dieses Interview führen, ist der Welt-MS-Tag am 30. Mai. Wenn wir jetzt vorausschauen, ein bisschen in die Ferne blicken auf die MS-Therapie in 5 Jahren, was erwarten Sie sich und was würden Sie sich wünschen?
Also im Hinblick auf die MS-Therapie oder generell muss man auch sagen, das Management von MS-Patienten. Ich glaube, dass wir in den letzten 5 bis 10 Jahren wirklich massive Fortschritte gemacht haben und wir in vielen, wenn nicht in den meisten Fällen in der Lage sind, die Erkrankung von neu diagnostizierten Patientinnen und Patienten sehr gut zu kontrollieren. Und um was es jetzt geht in den nächsten 5 bis 10 Jahren, da geht es darum, die Therapie maßgeschneiderter zu gestalten. Und dazu braucht es aber mehrere Aspekte, die bedacht werden müssen. Einerseits müssen eben diese Messparameter verbessert werden und andererseits generieren wir immer mehr Daten in der Routine. Und diese Daten müssen natürlich auch irgendwie verarbeitet werden. Das heißt auch so wie überall jetzt auch, glaube ich, dass künstliche Intelligenz uns hier auch weiterhelfen kann, natürlich mit allen Vor- und Nachteilen. Und wir quasi durch Assistenz in der Auswertung dieser Datenmengen maßgeschneiderte Therapien und auch maßgeschneidertes Management für MS-Patientinnen bereitstellen können. Also das Schlagwort ist Precision Medicine und dahin geht's. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass, so wie auch jetzt in dem Interview schon angesprochen, dass wir abseits der Pharmakotherapie auch versuchen, generell Gehirngesundheit so lange wie möglich zu fördern und das Ganze holistisch zu sehen und nicht nur einfach eine Pharmakotherapie zu verabreichen. Und in der Gesamtheit, das ist natürlich schon der Fall in Österreich, wir machen das also durch die MS-Zentren in Österreich, sind wir sehr gut vernetzt und das Management ist wirklich sehr gut. Aber ich glaube, dass wir an diesen Stellschrauben noch weiter drehen können und wir in 5 bis 10 Jahren die Betreuung von MS-Patientinnen und Patienten weiter verbessern können.
Sagt der Neurologe Michael Khalil von der MedUni in Graz. Vielen Dank, Herr Professor Khalil, für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören, liebe Medizininteressierte, und alles Gute zum Welt-MS-Tag.
Das war der Hörgang MedUni Graz, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.